I love you.
I know.
Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Dieses Mal mit Musik über Trennung, einem Buch über die Farbe Blau und Fragen nach dem Happy End. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die Kulturgut-Folge zum Valentinstag. Für den Einstieg habe ich Gibran aus der Belletristik gefragt, was der Valentinstag eigentlich für ihn als Buchhändler bedeutet.
Na, es ist natürlich ein Anlass, nochmal gewisse Bücher zu präsentieren, zu gucken, was gibt es für Liebesgeschichten, also wie wird Liebe aktuell erzählt, das ist immer ganz spannend. Es gibt natürlich so durchaus auch immer die gleiche Leier. Das kann ich schon gut nachvollziehen, dass man da irgendwie auch Lust hat. Also auch diese ganz klassische Liebesgeschichte, Boy meets Girl, Boy meets Boy, Girl meets Girl. Aber hier und da findet man dann durchaus auch neue, anders erzählte Sachen.
Hast du so manchmal so Phasen, wo du so Lust hast auf so eine ganz einfache, bekannte Romanze, wo du dich mit einer Julia Quinn in die Ecke verziehst und hoffst, dass dich niemand sieht, oder trägst du die dann stolz vor dir her? Wie ist es bei dir?
Ich glaube, ich befriedige das eher übers Filmische.
Okay.
Also im Bücher tatsächlich eher wenig, aber Filme, ich glaube, wenn ich einen Film schaue, dann kann ich das besser ertragen, ein Stück weit. Da finde ich die Erzählweise dann ja tatsächlich auch immer erträglicher. Bei Büchern kommt mir das oft so vor, dass so eine klassische Liebesgeschichte, wenn die ja sehr einfach erzählt ist, dass man einfach viel zu viel vorher schon weiß. Und Filme überraschen da ein Stück weit vielleicht schon mehr.
Und was hast du denn heute mitgebracht? Was Klassisches oder eher was so um die Ecke kommt?
Tatsächlich eher so ein bisschen was um die Ecke kommt, natürlich. tatsächlich auch zwei Bücher, die so ein bisschen Aspekte der Liebe beleuchten, die nicht so ganz valentinstagstypisch sind, aber ich finde, man kann das ja doch mal probieren. Zum einen Maggie Nelson mit Bluets. Das ist eine Liebeserklärung an die Farbe Blau, kann man sagen. Das sind so ungefähr 240, sie sagt Propositions, also 240 Paragraphen, könnte man sagen, die mal mehr, mal weniger lang sind. Der Grund dafür ist tatsächlich eher der Liebesschmerz. Also sie hat eine Beziehung gehabt zu einem Mann, den sie meinen Prinzen des Blau oder meinen Prinzen des Blauen nennt. Und ausgehend von diesem Verlust oder dieser Trennung, es wird nicht ganz klar, was die Trennung herbeigeführt hat, entwickelt sie eine Obsession zur Farbe Blau. Ich habe das Buch vor mir liegen hier, ich kann eine ganz kurze Passage vorlesen.
Gerne.
Und so verliebte ich mich in eine Farbe, in diesem Fall in die Farbe Blau. Wie durch eine Verzauberung, die ich verteidigte und gegen die ich mich wehrte, immer im Wechsel. Ich habe das, ich glaube, schon zwei, dreimal gelesen. Das ist so ein ganz schmales Büchlein, das sind ungefähr 100 Seiten. Ich habe das am Anfang im übertragenen Sinne gelesen. Also ich dachte, die Farbe Blau kann man durchaus auch mit einem Menschen gleichsetzen. Gewinnbringend ist es aber auch, sich total darauf einzulassen und zu sagen, dass Maggie Nelson hier tatsächlich eine Form von Liebe beschreibt, die total pur ist und dass wir eben, dass die Liebe wegkommt vom Objekt und dass wir letztlich als liebende Wesen immer in der Lage sind, unsere Liebe auszubreiten, egal ob es da jetzt quasi ein Objekt gegenüber gibt. es ist ein hochphilosophisches Buch. Also sie hat im Rücken durchaus Wittgensteins Sprachphilosophie und Goethes Farbenlehre. Aber man findet dadurch, dass sie sehr, sehr viele Alltagssituationen schildert, zieht man ziemlich viel raus für sich.
Maggie Nelson hat noch ein anderes schmales Buch, oder? Mindestens genau, also, eins.
Ja, also die Argonauten, in erweiterter Weise tatsächlich auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Da geht's um die Entstehung einer Patchwork-Familie. Sie trifft einen Mann, der aber kein Mann mehr sein möchte und am Anfang seines Transformationsprozesses steht. Der bringt ein Kind mit in die Beziehung und auch sie entwickelt einen Kinderwunsch und sie beschreibt so dieses Entstehen dieser Familie. Auch das, finde ich, ist total gewinnbringend als Liebesgeschichte zu lesen.
Das war jetzt aber nicht dein zweiter Vorschlag. Du hattest wahrscheinlich was anderes geplant.
Ja, nee, genau. Das andere wäre, wo ja, Maggie Nelson ein Stück weit irgendwie schon an einem Endpunkt der Liebe steht. Also zumindest am Endpunkt einer Beziehung und in obsessiver Weise, aber durchaus trotzdem ihre Liebesfähigkeit durch diese Hinwendung zur Farbe Blau am Leben erhält, steht die Protagonistin in eine Frau zu sehen von Anne-Marie Schwarzenbach, so am Anfang einer Liebe. Das ist eine Geschichte, die spielt zu Weihnachten, ich glaube 1929, in einem Hotel in St. Moritz, und eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, ich glaube, die ist in dem Buch 1920, trifft beim Hereingehen in einen Fahrstuhl oder beim Herauskommen auf eine andere Frau. Und da passiert kaum was. Also das ist maximal ein lässiger Seitenblick, der da gewechselt wird, aber sie verfällt dieser Frau bis aufs Blut. Und der ganze Text, auch das wieder ein ganz schmaler Text, ich glaube hier nur 60 Seiten, ist geprägt von ihrer Obsession für diese Frau. Und erzählt nebenbei aber auch, das ist so eine illustre Gesellschaft von Neu- bis Altreichen, erzählt aber auch von diesen, von den Konventionen, erzählt auch davon, dass sich die Liebe zwischen zwei Menschen oder auch der Liebeswunsch immer messen muss mit den Konventionen der Zeit. Und das ist total spannend gemacht. Ich habe das 2008, als das rauskam, das erste Mal gelesen und war von dieser Sprachintensität total beeindruckt und bin total mitgerissen gewesen und dachte, ja genau, das ist so eine Leidenschaft und ein, ich sag mal, ein Liebeseinstieg, wie man ihn sich erträumt, und hatte das jetzt kürzlich nochmal gelesen und lese das interessanterweise die vielen Jahre später jetzt so ein bisschen anders und habe tatsächlich den Fokus mehr auf die Problematik gelegt, welchen Schranken diese jungen Frauen sich quasi stellen müssen.
Das soll nicht die einzige blaue Empfehlung in dieser Folge gewesen sein. Mein Kollege Toni aus dem Marketing hat noch den Comic und Film Blau ist eine warme Farbe in den Ring geworfen. Für ihn einer der authentischsten und traurigsten Liebesfilme überhaupt. Er hat außerdem noch vom aktuellen Album von Girl in Red, Zitat, Liebeslieder in non-cheesy, und von They Both Die at the End von Adam Silvera geschwärmt. Letzteres, weil es nicht nur um romantische Liebe geht, sondern auch um die Liebe zu Freunden und Familie. Melanie macht weiter mit mehr Empfehlungen für die Young Adult Fans.
Genau, also das sind zum einen ein Titel, den ich letztes Jahr schon empfohlen habe, wo ich dachte, aber der passt auch dieses Mal wirklich sehr gut. Das ist in dem Fall Birthday von Meredith Russo. Da ging es ja um den Jungen, der feststellt, dass er sich eigentlich eher als Mädchen fühlt und auch Mädchen sein möchte, es aber einfach nicht schafft, seinem besten Freund davon zu erzählen und es jedes Jahr an ihrem gemeinsamen Geburtstag wieder versucht, ihm zu erzählen. Aber das Geheimnis wird immer größer, die Last immer schwerer, aber eine wirklich tolle Geschichte. Okay. Auch eine Liebesgeschichte.
Nice. Und dann Holly Bourne, Happy End gibt's nur im Film.
Ja, bei Happy End gibt's nur im Film, ist leider auch der Titel genau das, was auch im Buch vorkommt. Das ist das Mädchen Audrey, die tatsächlich nach Audrey Hepburn von ihren Eltern benannt wurde.
No pressure an der Stelle, no pressure.
Exakt. Ja, in ihrem Leben geht leider momentan relativ viel schief. Ihre Eltern haben sich getrennt, der Vater hat eine neue Familie, die Mutter ist depressiv und sie wurde gerade von ihrem Freund verlassen, nachdem der erste Liebesversuch etwas gescheitert ist und ja, das wirft sie total aus der Bahn. Eigentlich ist sie ein relativ toughes Mädchen. Sie spielt in ihrer Schule, im Schultheater sozusagen, also als angehende Schauspielerin. Das wirft sie allerdings auch hin, weil ihr Ex mit der Neuen da auch mitmacht. Und um sich von dem ganzen Drama abzulenken, entscheidet sie sich, einen Ferienjob anzunehmen in einem kleinen Kino bei sich in der Nähe. Und da trifft sie auf Harry.
Der ist der Resident Bad Boy.
Exakt, genau so ist es. Ja, alle warnen davor, sich auf ihn einzulassen. Genau, sie hört nur Schlechtes, aber ist halt ziemlich charismatisch, will Regisseur werden und steht total auf Zombie-Filme und engagiert sie dann als Zombie-Braut. Es ist einfach schön. Kann ich nicht anders sagen.
Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich da schon wieder, wir haben ja schon häufiger über diese Form von Büchern gesprochen und dann ist es immer so, ah, gibt's da, ja genau, da gibt's dieses Klischee. Mhm. Wie macht das Buch das? Ist es was, wo du das Gefühl hattest, du weißt schon, wo es hingeht und dann ging es auch dahin und deswegen hat es sich gut angefühlt oder war es was, was dich überrascht hat?
Also eigentlich überraschend war es jetzt nicht unbedingt, weil es ist wirklich so, also der Titel ist da tatsächlich Gesetz. Also man muss sich, sollte sich darauf einstellen, wie es dann halt auch ausgeht. Aber das tut dieser Story einfach keinen Abbruch, weil die Charaktere einfach trotzdem toll sind. Es geht tatsächlich auch um Liebesfilme, weil dadurch, dass sie nicht mehr in dieser Theatergruppe ist, muss sie ja was anderes an ihrer Schule wählen. Und dann geht sie in ein in so einen Medienkurs und da ist sozusagen als Thema für ihre Abschlussarbeit wählt sie die Klischees von Liebesfilmen. Dass die ja halt alle so abgedroschen sind und Friede, Freude, Eierkuchen und wie die sich alle kennenlernen und küssen und dass das alles so in der Realität gar nicht stattfindet und sie will das sozusagen eigentlich mit ihrer Arbeit sozusagen dieses Klischee bestätigen, dass alles nur ja erfunden und so in der Realität überhaupt nicht vorkommt und das ist super spannend.
Und dann als letztes I Hear the Sunspot von, warte, lass mich das Y. Fumino.
Ja, das ist auch ein toller Manga, ist schon ein bisschen älter. Es gibt schon mehrere Fortsetzungen und gehört tatsächlich zum Genre Boy Love, ist aber tatsächlich auch eher wieder so die ruhigere Variante. Genau, weil das ist ein, beziehungsweise zwei Jungs, die sich an ihrer Uni, ist es glaube ich, kennenlernen. Der eine ist tatsächlich schwerhörig und sucht jemanden, der Mitschriften machen kann. Und der andere würde alles für eine ordentliche Mahlzeit tun und bietet sich halt dafür an, für diese Mitschriften, ist aber eigentlich nicht so der zuverlässige Typ und eher so der Schludrige, der auch mal gerne während der Vorlesung einschläft und so. Und eigentlich würde das jetzt nicht so gut zusammenpassen, aber Sie kommen einfach super miteinander klar und sie verstehen sich halt auch. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Er mit dem Schwerhörigkeitsproblem kann die Stimme des anderen sehr gut verstehen und wahrnehmen. Und das ist einfach das Besondere an ihrer Beziehung auch.
Ist dieses schwerhörig sein in noch weitergehenden Thema? Gibt es irgendwie Gebärdensprache oder derartiges? Oder ist es nur zwischen den beiden quasi ein Thema?
Nein, es wird auch anderweitig sozusagen noch angebracht. Eben halt, dass seine Umwelt trotzdem auch schwer damit umgehen kann und er auch in einem Gebärdenkurs war und die anderen auch versuchen, sich so da mit ihm zu kommunizieren, aber er will das eigentlich nicht. Also er setzt sich nicht so mit seiner Krankheit auseinander. Er möchte eigentlich, dass die Leute lieber normal mit ihm umgehen und das tut er halt.
Wenn gerade nicht alles super läuft, dann empfiehlt Franziska aus dem Kinderbuch Elefant auf der Brust von Lucia Samolo ihrer Meinung nach das beste Buch über Liebeskummer, das es gibt. Davon losgelöst empfiehlt Alessandra As an Unperfect Actor von Birgit Minichmeier eine Jazz-Vertonung von Shakespeare-Sonetten und Elena listet ein Best of Alle werden unglücklich oder tot. Atonement von Ian McEwan, Zwei an einem Tag mit einer unglaublich jungen Anne Hathaway und Possession von A.S. Byatt. Hier reiht sich Antonio ganz wunderbar mit einer weiteren musikalischen Empfehlung ein. Es geht um Björk und ihr Album Vulnicura.
Bist du ein Typ für sowas oder geht dir das eigentlich sonst wo vorbei?
Auf gar keinen Fall. Ich bin kein Valentinstag-Typ, deswegen möchte ich heute über was Besonderes sprechen für Valentinstag. Und zwar ein so Album von Björk, das auch so nicht so neu ist eigentlich, 2015. Sie kommt jetzt im Sommer mit einem neuen Album oder mindestens hat das so, hat sie so gesagt. Und es geht um dieses Album, das Vulnicura heißt. Und es geht um die Trennung mit dem ehemaligen Mann, so Matthew Berny, der ein Künstler ist und so weiter. Die haben sich verliebt, also, und sie hat so diese Liebe zelebriert mit einem 2001 Album, Vespertin heißt das, das war auch sehr cool, aber genauso cool ist diese Vulnicura, obwohl sie die ganze Zeit meckert und tragisch sozusagen darüber spricht, um das Ende dieser Beziehung.
Würdest du sagen, dass es ein zugängliches Björk-Album ist oder so ein Björk-Album für Menschen wie ich, die nicht so viel Ahnung von ihr haben, die so denken, oh nee, da komme ich niemals rein?
Sie hat schlimmere Sachen gemacht, sozusagen. Oder schwieriger Sachen gemacht. Es gibt natürlich Alben, die sehr, sehr zugänglich sind. Die ersten Alben sind natürlich so poppiger als Vulnicura. Sie ist mit der Zeit immer so komplizierter geworden und immer so mehr Avantgarde sozusagen. Aber ich denke, dass das Album auch genießbar ist. Genau, und das heißt Vulnicura, so Wunde, Heilung, sollte das bedeuten auf Latein. Und das war so ein Prozess, sie musste dieses Album schreiben und dann veröffentlichen, einfach so, um zu heilen. Und das hat sie tatsächlich geschafft, denke ich, weil dann das folgende Album ist alles so Vögel und schöne Musik. Aber damals gab es auch diese Streiterei mit Journalisten, die meinten, ah ja, endlich so eine Frau, die über Liebe so singt und das macht sie so hervorragend. Und sie hat geantwortet, dass eigentlich das ein bisschen Machist ist, einfach so was zu sagen, dass die Frauen so top sind, nur wenn sie über Liebe sprechen. Aber die Texte sind wunderbar, die sind natürlich ganz dramatisch, tragisch, aber das lohnt sich. Das ist für mich ein bisschen wie ein Ritus. Und zwar, das ist nicht etwas, das ich auf der Straße mit meinen so Kopfhörern hören würde. Man muss einfach so das Album aufmerksam hören, zu Hause vielleicht. Und ja, genau. Und das lohnt sich auch, die Schallplatten zu haben, weil diese Cover wunderbar ist, dieses Bild wie immer. Aber dieses Bild finde ich besonders schön. Und es geht einfach um Birk, natürlich, die eine riesige so Wunde im Brust hat. Und wirklich ein sehr schön Kunstobjekt.
Von mir gibt es in dieser Folge einen Link zu einer kleinen Playlist von guter, passender Musik. Das ist so ein bisschen querbeet, Sachen, die mir eingefallen sind, die ich ganz cool finde, die vielleicht gefallen könnten. Wo wir gerade bei guter Musik sind, die mir gefällt, dieser Tage ist ein Best-of-Album von The Divine Comedy rausgekommen. Das heißt Charmed Life und ich möchte behaupten, dass Neil Hannon, der Kopf der Divine Comedy, neben Farin Urlaub die besten Liebeslieder überhaupt schreibt. Und genau wie der Herr von den Ärzten kann er auch Lieder schreiben, die eher in die Kategorie alle werden unglücklich oder tot fallen. Nur hält er sich anders als der Herr Urlaub eher die Waage auf der positiven Seite. Wie gesagt, das Album heißt Charmed Life und es ist eine wirklich gute Mischung aus älteren Sachen und aus neueren Sachen. Wenn Menschen noch das erste Best-of-Album haben, dann werden sie viele Sachen wiedererkennen. Wenn ihr erst mit den letzten beiden Alben bei der Divine Comedy eingestiegen seid oder kurz davor, dann sind da auch viele Sachen dabei, die ihr kennen solltet. Die Mischung ist wirklich interessant, weil es immer ein alter Song, ein neuer Song, ein alter Song und noch ein alter Song, ein neuer Song. Naja, wie auch immer. Ich finde es großartig. Es ist eine ausgezeichnete Sammlung und ich hoffe sehr, unglaublich sehr, dass das Konzert, ich glaube im April, tatsächlich stattfinden wird. Und das jetzt hier wäre der Moment, wo ich euch ein kleines Stück aus dem Album vorspiele, aber ich kann mich einfach wirklich nicht entscheiden. Das sind so viele gute Songs und keiner davon kann nur als Schnipsel mit drin sein. Also, ich weiß es nicht. Hört euch einfach das Album an. Das ist ja meine Empfehlung zum Valentinstag. Wenn da noch nichts für euch dabei war, unter diesen zahlreichen Büchern, ein paar Filmen und ein bisschen Musik, dann kommt einfach vorbei. Sowohl die KollegInnen in der Friedrichstraße als auch die im Museumsshop am Potsdamer Platz empfehlen gerne und wir haben mindestens einen Tisch für den Valentinstag vorbereitet. Wir haben auch immer noch Tische zum Black History Month zusammen mit EOTO kuratiert und wenn euch das alles immer noch nichts ist, aus Gründen, dann ja, kommt trotzdem vorbei, lasst euch treiben, wie es euch passt. Hauptsache, ihr bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen. Für Fragen und Rückmeldungen könnt ihr eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de schreiben. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify da. Das ist eine große Hilfe. Mein Name ist Lele Lukas und ich überlege, ob ich vielleicht noch eine Anti-Liste zum Valentinstag erstelle. Da wären dann so Sachen drauf wie Okay von Farin Urlaub und eigentlich muss dann nichts anderes mehr drauf sein, weil das der beste Song. Naja, wie auch immer. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.